Der bewaffnete Aufstand der indigenen Bäuerinnen und Bauern im Staat Chiapas in Mexiko geht weiter. Wie jetzt erstmals bekannt wurde, sind allein 150 Soldaten ums Leben gekommen. Nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommens von Mexiko, den USA und Kanada gingen indianische Bäuerinnen und Bauern unter dem Namen Nationale Befreiungsarmee Zapatas in den bewaffneten Widerstand. Inzwischen kontrollieren sie 8 Gemeinden. Zapata, auf den sie sich berufen, war Revolutionsführer zu Beginn des Jahrhunderts, als in Mexiko eine unvorstellbare Landkonzentration die Bevölkerung knechtete. So befanden sich 85% der Ländereien in den Händen von 1% der Bevölkerung. Ähnliche Verhältnisse bestehen heute im Staat Chiapas. 94 der 111 Gemeinden leben unterhalb des Existenzminimums. Und 30% der Bevölkerung kann weder schreiben noch lesen. Der Grund für die Änderung des Landrechts, wonach Grundbesitz wie bisher als Errungenschaft der Revolution nicht nur durch Vererbung weitergegeben werden darf, sondern auch verpachtet oder verkauft werden darf, liegt in der mangelnden Effizienz landwirtschaftlicher Produktion, so nach Ansicht von Regierungsstellen. Tatsächlich wurde die Industrie auf Kosten des Agrarsektors subventioniert. Darüber hinaus wurden Lebensmittelpreise künstlich niedrig gehalten. Inzwischen hat die mexikanische Armee mit einem Großaufgebot von 40 Einheiten, unterstützt von der Polizei, eingegriffen. Die Aufständischen konnten nach letzten Angaben den Angriffen standhalten. Zur Lage in Mexiko und den Hintergründen fragten wir Theodor Rathgeber von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Herr Rathgeber, der Aufstand in Mexiko wird von den Medien als ein ziemlich überraschendes Ereignis dargestellt. Ist es denn wirklich so?
Ja, was jetzt nun die Gewaltförmigkeit angeht, sicher hat mich auch überrascht. Natürlich, was die Forderungen angeht, das sind Dinge, die schon seit Jahren erhoben werden. Landrechte oder das Recht, sich politisch zu artikulieren, das alles ist nicht neu. Bereits 1992 gab es große Protestdemonstrationen, wo mehr als 10.000 der Maya-Nachfahren teilgenommen haben und im Prinzip, wie gesagt, dieselben Forderungen erhoben, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen.
Der Auslöser war ja mithin das Freihandelsabkommen mit den USA und mit Kanada, das am 1. Januar in Kraft trat. Das bedeutet mithin eine Verschlechterung der Situation von vielen Menschen. Warum sind jetzt da hauptsächlich Indigenas betroffen? Gelegentlich fällt sogar der Begriff vom Völkermord.
Ja, nun, Völkermord ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so eine systematische Vernachlässigung und Unterdrückung, gerade auch der indianischen Bevölkerung in Chiapas, der armen Region Mexikos, kann man sicher nicht bezweifeln. Mit dem NAFTA-Abkommen hat es folgende Bewandtnis: Schon im Vorgriff auf dieses Abkommen wurde die mexikanische Verfassung 1992 geändert, und zwar dort der Artikel 27, der bislang die Unveräußerbarkeit von Ejido-Land vorschrieb. Ejido ist ein in Gemeinschaftsbesitz befindliches Land. Das kann jetzt gerade auch im Zuge der Inwertsetzung von Ländereien in Mexiko eben veräußert werden, verkauft werden. Und bisher gab es schon heftige Auseinandersetzungen in Chiapas um das Land von dort lebenden Indianergemeinschaften, die eben entweder auf kommunalem Land oder auf ihrem traditionellen Land Landbau betrieben haben. Dazu kommt noch, dass viele der dort Lebenden von dem Anbau von Mais leben. Und auch da besteht die reale Gefahr, dass die Maisbilligimporte aus den Vereinigten Staaten den mexikanischen Markt für diese Bauern kaputt machen.
Die Aufständischen berufen sich auf Emiliano Zapata. Wer war er denn eigentlich? Gibt es da eine Tradition?
Ja, der Rückgriff auf Zapata ist natürlich nicht umsonst und kommt nicht von ungefähr, weil Zapata die zentrale Figur in der mexikanischen Revolution gewesen ist, die sich für die Landreform stark gemacht hat. Also auch damals schon vehement und dann mit entsprechend militärischen Mitteln in Form der Guerilla gegen die Großgrundbesitzer vorgegangen ist, bis er dann 1919 von der damaligen revolutionären Regierung ermordet wurde.
Der Aufstand war gut vorbereitet, heißt aus allen Kreisen. Ist bekannt, wer ihn organisierte?
Ja, nun entsprechend den Funkbildern und den Selbstzeugnissen der Aufständischen sind die indianischen Gemeinschaften selbst, die das gemacht haben. Kann man natürlich viele Vermutungen anstellen. Chiapas ist eine Grenzregion zu Guatemala, also dort befindliche Guerilla-Gruppen werden sicher auch Wissen mit beigetragen haben. Ich möchte mich da ungern jetzt auslassen, was etwas untypisch ist, sowohl für Mexiko wie auch für die mir bekannten indianischen Organisationen, ist zum Beispiel die Sprachregelung Ejército de Liberación Nacional. Das ist eigentlich nicht so sehr in der indianischen Tradition. Die haben es in der Vergangenheit nicht mit der nationalen Befreiung gehabt. Wer jetzt aber nun da konkret sich damit verbindet, entzieht sich auch meiner konkreten Kenntnis. Mhm.
Die Armee hat inzwischen ein Großaufgebot mit großen Einheiten eingegriffen. Wie werden denn die Chancen angesehen? Wie wird es ausgehen?
Ja, nun bin ich, was sowas angeht, natürlich kein Prophet. Die Forderungen und die Wut, die dahinter steht, damit so ein gewaltförmiger Ausbruch stattfinden kann, das wird sicher noch auf absehbare Zeit weiter bestehen. Die mexikanische Regierung hat in der Vergangenheit schon genügend Gelegenheit, soziale Armutsbekämpfung zu betreiben, hat es nicht gemacht. Es gibt UNO-Berichte, die ihr nun das Gegenteil nachweisen. Und von der rhetorischen Einlassung des mexikanischen Präsidenten halte ich nicht sehr viel. Das ist jetzt, denke ich, angemessen, um das Image Mexikos im Ausland aufrechtzuerhalten. Also was diese Seite angeht, da werden wir sicher auch in Zukunft noch von Berichten über Landvertreibungen, über politische Gefangene, über Folter hören. Die militärischen Aussichten der Rebellen sind eher gering einzuschätzen, also was jetzt die Möglichkeit angeht, Städte zu besetzen oder Regionen zu kontrollieren. Natürlich, Chiapas ist auch ein relativ unzugängliches Bergland. Da kann man sich, denke ich, schon zurückziehen, ohne nun von Militär gleich besiegt zu werden. Da kann man dann auch in Zukunft erwarten, dass es ab und zu militärische Scharmützel gibt, die es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat, aber nur nicht in dieser logistisch organisierten Form. Mhm.
Und ist bekannt, wie die Mehrheit der Bevölkerung zu den Vorgängen steht?
Ja, nun, was die sozialen und politischen Forderungen angeht, ist zumindest innerhalb der indianischen Bevölkerung, denke ich, ein sehr großer Rückhalt vorhanden, weil Probleme mit dem Landzugang und auch mit der Äußerung politischer Forderungen gibt es auch Probleme in Oaxaca oder auch im Norden Mexikos. Die Staatspartei PRI wacht überall mit Argusaugen auf alles, was nun außerhalb ihres Rahmens an politischen Interessen formuliert wird. Inwieweit es parallel dazu eine Unterstützung des gewalttätigen oder gewaltförmigen Kampfes gibt, kann ich schwer beurteilen in den vorausgegangenen Gesprächen, die ich führen konnte mit indianischen Führern, hat das eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Selbst wenn ich jetzt abziehe, dass sowas natürlich ein heikles Thema ist und in aller Regel dann auch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird, war mein Eindruck in der Vergangenheit der, dass sie großes Gewicht darauf legen, auf ihre traditionellen Widerstandsformen, die dann auch so von der Begrifflichkeit her mit sozialer Bewegung sehr viel mehr zu tun hatte als mit bewaffnetem Aufstand. Mhm.